Liebe Geschwister, es ist doch schön, dass wir das singen können. Alles Herr bist du. Wir sind klein, aber unser Herr ist groß und er liebt uns, hat sich hingegeben. Diese Botschaft dürfen wir immer wieder neu hören. Wir sind also wieder beim Römerbrief nach circa 3 Wochen. Wohl das letzte Mal, Römer 5, 1 bis 11. Ich hoffe, dass ihr irgendwie noch den Zusammenhang habt. Wir schließen hiermit eigentlich ein Kapitel ab. Heute, das aber wieder überleitet ins neue Kapitel. Es geht hier immer noch um das Kapitel, das in 3, Vers 21 angefangen hat, nämlich darum, wie wir durch Jesus Christus rechtfertigt werden. So ein größtes Kapitel und dann geht's weiter um die Folgen daraus. Das Thema habe ich gestellt von der Herrschaft der Sünde und des Todes bis zur Herrschaft der Gnade im neuen Leben. Von der Herrschaft der Sünde und des Todes bis zur Herrschaft der Gnade im neuen Leben. Und dazu heute Morgen folgende Schwerpunkte. Erstens die Herrschaft der Sünde und des Todes, dann die Herrschaft der Gnade in der Rechtfertigung und die Herrschaft der Gnade im neuen Leben. Dieser Text hat uns gar sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe ihn immer wieder und immer wieder gelesen und staune, je länger, je mehr, dass immer wieder neue Aspekte zum Vorschein kommen, wie Paulus argumentiert, wie er die Gedanken vertieft, dass er möchte, dass das wirklich ein für alle Mal klar ist. Und trotzdem haben wir oft so Schwierigkeiten, das wirklich zu begreifen. Wir können unmöglich auf alle Einzelheiten heute Morgen eingehen. Es wird uns Stunden brauchen. Aber ich möchte eben, wie vorher gesagt, auf ein paar Aspekte dieses Textes eingehen und hoffe, dass das dann noch klarer wird. Ich lade euch ein zum Gebet und wer immer möchte und kann, darf gerne aufstehen. Großer Vater im Himmel, ja, im Namen Jesu komme ich nochmal zu dir und danke dir, dass wir die Erlösung haben, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ja, Herr, dass wir ein Zeugnis für die Welt sein können, dass du befreist, dass du Sünden vergibst, dass du reinigst, dass du erneuerst. Schenke Gnade, dass wir darin wachsen und dass uns deine Erlösung immer größer wird und unser Leben immer mehr prägt. Segne dein Wort, segne die Verkündigung durch das Wirken deines Geistes. Amen. Es geht in diesem Text um die Gegenüberstellung von 2 Menschen. Natürlich ist Jesus mehr als Mensch, aber er ist Mensch geworden. Und so geht es hier um den ersten Menschen, den Gott überhaupt geschaffen hat, und um den ersten vollkommenen Menschen, der auch vollkommen geblieben ist. Natürlich war Adam auch vollkommen geschaffen, aber er ist leider nicht vollkommen geblieben. Und so geht's um die Auswirkungen dieser 2 Menschen. Der eine, der gefallen ist, der nicht vollkommen geblieben ist, und der andere, Jesus Christus, der bis am Schluss vollkommen fehlerlos geblieben ist. Die einen Auswirkungen sind katastrophal, das sehen wir bis heute auf der ganzen Welt. Die anderen Auswirkungen bedeuten schlussendlich Heil, schlussendlich Sieg über all das Böse. Für die, die das im Glauben annehmen. Wir wollen heute über diese 2 Auswirkungen nachdenken. Erstens die Herrschaft der Sünde und des Todes. Ich lese die Verse 12 bis 14 noch einmal. 12 bis 14, Römer 5. Darum, wie durch einen Menschen, durch Adam nämlich, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht angerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist, nämlich des kommenden Erlösers. Römer 5,12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, sagt Paulus, und weil sie alle gesündigt haben. Aufgrund von diesem Vers wurde in der Kirche schon sehr früh die Lehre von der Erbsünde abgeleitet. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Was versteht ihr unter Erbsünde? Augustinus war hier sehr entscheidend. Augustinus lebte so 354 bis 430 nach Christus, also kurz vor dem Mittelalter. Und er übersetzte hier in diesem Vers am Schluss nicht, weil sie alle gesündigt haben, sondern in welchem sie alle gesündigt haben. Nämlich sagt er, in Adam, durch Adam, in welchem wir alle gesündigt haben. Wie sollen wir das verstehen? Augustinus war ziemlich neuplatonisch geprägt und er ging davon aus, dass es eine Weltseele gäbe. Und dann die Einzelseele und jede Einzelseele, also deine und meine Seele, die ist ein Teil von der Weltseele. Und diese ganze Weltseele sei in Adam schon gegenwärtig gewesen. Das heißt, meine Seele war bereits in Adam vorhanden, als Adam sündigte, und so hat meine Seele mit Adam mitgesündigt. Und ist natürlich mit Adam gefallen. Und so vererbt sich das, nämlich weiter, indem man wieder eine neue, eine Seele zeugt, die eigentlich in Adam schon vorhanden wird, zeugt man gleichzeitig einen gefallenen Menschen. Damit verbunden war dann die Lehre von der Erbschuld und das heißt, dass jedes kleine Kind diese Erbschuld mit sich trägt. Was soll man nun tun? Gut, die Kirche lehrte dann, dass durch die Taufe diese Erbschuld aufgehoben wird, weggenommen wird und dass das Kind durch die Taufe dann sozusagen wiedergeboren wird. Das heißt, man muss das Kind taufen, dann nimmt Gott die Erbschuld weg und das Kind erlebt das göttliche Heil. Da stellt sich uns die Frage natürlich, ist das das, was Paulus hier sagt? Meint er das? Sagt unser Text das? Offenbar nicht. Die Betonung liegt hier auf der Sünde als Herrschaft, die durch den Ungehorsam Adams in die Welt gekommen ist. Und wenn wir diesen Text verstehen wollen, dann müssen wir heute hier im Zusammenhang über zwei Begriffe nachdenken. Das ist das Wort Sünde und das Wort Tod. Was ist damit gemeint? Hier erscheint der Ausdruck, die Sünde. Und das ist das erste Mal, dass dieser Ausdruck so im Römerbrief vorkommt. Das erste Mal in unserem Vers. Und in den nächsten 2, 3 Kapiteln erscheint dieser Ausdruck insgesamt 27 Mal, zum Schluss in 8,3. Das ist nicht zufällig. Dieser Ausdruck bezeichnet die Sünde als Macht, als Herrschaft, als Wurzel von allem Bösen. Es ist also nicht die einzelne Tatsünde gemeint, sondern die Sünde als Herrschaft über die Menschen und dahinter steckt von Anfang an, wie wir wissen, der Urheber der Sünde, nämlich Satan. Das ist für Paulus ganz klar, auch wenn er das nicht ausdrücklich sagt. Die Sünde nimmt den Menschen gefangen, weil Satan mächtiger ist als der Mensch, weil der Satan dahinter steht. Und nun sagt Paulus, die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen, als Herrschaft über alle Menschen, durch den Ungehorsam Adams. Wir können also sagen, dass Adam wie eine Tür ist. Durch diese Tür, durch diesen Ungehorsam, damit hat Adam die Tür aufgemacht und die Sünde ist in die Welt gekommen. Seitdem lebt jeder Mensch von Natur aus unter der Herrschaft der Sünde. Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch und wir sind alle aus Fleisch geboren. Das heißt, wir haben die Kraft nicht gegen die Sünde zu kämpfen und zu siegen. Deswegen leben wir von Natur aus alle unter der Herrschaft der Sünde. Und können auch gar nicht anders. Jeder Mensch, der durch die Zeugung ein Nachkomme Adams ist, ich sage bewusst durch die Zeugung, Jesus ausgeschlossen, Jesus war durch den Geist Gottes gezeugt, Jesus war nicht unter der Herrschaft der Sünde, aber jeder Mensch, der durch die Zeugung ein Nachkomme Adams ist, lebt unter dieser Sünde. Nun die Frage. Und diese Frage wurde in der Kirchengeschichte verschieden beantwortet. Sind wir von Natur aus verloren, weil Adam gesündigt hat oder weil wir gesündigt haben? Die Frage nach der Erbsünde. Der Gegner von Augustinus Pelagius sagte, Adam habe uns nur als schlechtes Vorbild geschadet. Und weil wir diesem Vorbild nachahmen, gehen wir verloren. Sind wir von Natur aus verloren? Ich. Weil Adam gesündigt hat oder weil ich gesündigt habe? Weil Adam gesündigt hat, habe ich gesündigt und deswegen bin ich verloren. Das ist die biblische Antwort, die Paulus uns hier gibt. Weil durch Adam die Sünde über alle Menschen gekommen ist und ich mitsündige aktiv heute in meinem Leben. Und das merken wir schon bei Kleinkindern, nicht? Er sagt, Kleinkinder werden neutral geboren, also eigentlich gut. Der Mensch sei grundsätzlich gut von klein auf. Er wird nur verdorben durch die Erziehung. Der hat die Realität noch nicht erkannt. Denn wir merken sehr schnell schon bei Kleinkindern, dass das Böse einfach drinsteckt. Wer Kinder gehabt hat, der wird das bestätigen können. Gut, nun sagt Paulus, als nächstes kommt dann der Tod. Auch in Römer 6, 23 lesen wir, dass der Sünde sollt, der Lohn der Sünde, der Tod ist. Womit die Sünde bezahlt. Also die logische Folge, können wir sagen, von der Sünde ist der Tod. Welcher Tod ist hier gemeint? Der leibliche Tod, der geistliche Tod oder der ewige Tod? Die Bibel unterscheidet nämlich diese Aspekte. Die Bibel spricht vom geistlichen Tod, vom leiblichen Tod und vom ewigen Tod. Nun gut, hier ist der Tod als eine bestimmte Größe gemeint und all diese drei verschiedenen Aspekte sind mit darin enthalten. Das heißt mit anderen Worten, sowohl der geistliche Tod, die Trennung von Gott, als auch der körperliche Tod, als auch der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, sind eine logische Folge der Sünde. Und niemand kann sich daraus ziehen. Also diese drei Folgen. Gott hatte zu Adam und Eva gesagt, vor allem zu Adam, an dem Tag, wo du ungehorsam bist, wo du von der verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Wir wissen, dass Adam nicht sofort hingefallen ist und tot gewesen ist. Aber geistlich ist er im Augenblick gestorben, die Beziehung zu Gott war kaputt. Physisch ist er später gestorben, als Folge des Todes. Und wenn keine Wende eintritt, dann kommt automatisch auch die ewige Trennung von Gott nach dem körperlichen Tod. All das Unheil, das wir auf der Welt sehen, geht Hand in Hand mit dem geistlichen Tod, mit der Trennung von Gott. Übrigens, eine Zwischenbemerkung, auch der Tod über die Tierwelt ist durch die Sünde Adams in die Welt gekommen. Und das heißt, dass es keinen Tod vor der Sünde gab, auch nicht in der Tierwelt. Wissenschaftler können das auch nicht widerlegen. Das ist die biblische Antwort. Gut, nun dankbar können wir sein, dass es eine Wende gibt. Ich habe gesagt, die logische Folge und niemand kann sich entziehen. Aber Gott sei Dank, es gibt eine Wende. Und das ist dieser zweite Mensch, von dem Paulus auch im 1. Korinther 15 spricht. Der zweite Adam, Adam heißt nämlich Mensch oder Menschheit, der vollkommene Mensch, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der eine Wende gebracht hat. Der mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Tod überwunden hat. Jesus Christus. Er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen. Er wurde für uns bestraft. Er hat nicht nur die Strafe auf sich genommen, als er am Kreuz von Golgatha starb, sondern er hat auch die Folgen der Sünde getragen bis hin zum Tod. Und, was nicht weniger wichtig ist, er hat die Sünde und den Urheber der Sünde, Satan, besiegt. Sonst gäbe es keine Wende. Er hat Satan und die Sünde besiegt, überwunden. Ein Zeichen dafür ist seine leibliche Auferstehung. Die Garantie, dass Jesus der Sieger ist, ist seine leibliche Auferstehung. Und nun, Gott sei Dank, gibt es zuerst durch Jesus geistliches Leben. Dann gibt es die leibliche Auferstehung. Natürlich sterben wir als Christen auch noch. Aber wir werden leiblich durch Jesus auferstehen. Und nachher gibt es das ewige Leben. Also auch wiederum drei, nicht? Zuerst der geistliche Tod, dann der leibliche Tod, dann der ewige Tod. Nun gibt es das geistliche Leben, die leibliche Auferstehung und das ewige Leben. Jesus bringt die Wende. Wie geschieht das? Durch den Glauben an ihn. Alle, die Nachkommen Adams sind durch die Zeugung, leben unter der Herrschaft der Sünde. Alle, die durch den Glauben an Jesus wiedergeboren werden, zu Kindern Gottes, die erleben das ewige Leben. Jesus bietet uns das an. Die Befreiung aus der Herrschaft der Sünde, die Vergebung durch seinen Opfertod. Und wenn wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Dann haben wir dieses göttliche Leben in uns, weil Jesus in uns wohnt. Kommen wir zum zweiten Schwerpunkt, die Herrschaft der Gnade in der Rechtfertigung. Ich lese die Verse 15 bis 17. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe, denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist es vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen Menschen kam, der sündigte, denn das Urteil oder das Gericht führte von einem zur Verurteilung, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also hier geht's um die ganz klare Gegenüberstellung. Adam, der gesündigt hat, der uns mitgerissen hat, und Jesus Christus, der fehlerlos war, der nicht gesündigt hat, der aber unsere Sünden auf sich genommen hat und der uns befreit hat. Durch Adam, sagt Paulus uns hier weiter, kam nicht nur der Tod, der geistliche Tod, der körperliche Tod, der ewige Tod, sondern das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes und die Verurteilung wegen der Sünden. Mit anderen Worten, und so bestätigt uns das Jesus, auf allen Menschen, die von Natur aus noch unter der Herrschaft der Sünde leben, ruht der Zorn Gottes und das Gericht Gottes, das auf uns wartet. Das ist so, so bestätigt uns Jesus das auch in Johannes 3, 36. Über die, die nicht glauben, bleibt der Zorn Gottes. Aber die glauben, die haben durch den Glauben ewiges Leben. Weil Jesus vollkommen in seinem Leben sich dem Willen Gottes unterordnet hat und weil er sein Leben dann als Schuldopfer für uns in den Tod gegeben hat, mit anderen Worten, weil er für uns bestraft wurde, kann der Zorn Gottes und das Gericht Gottes über die Sünde von uns genommen werden. Und wir können befreit werden. Das sagt Paulus auch in Römer 8, 1, das ist sozusagen nochmals die Zusammenfassung, Römer 8, 1. So gibt es nun keine Verurteilung für die, die sündlos leben. So gibt es nun keine Verurteilung für die, die sündlos leben. Gott sei Dank, dass es nicht so steht. Sonst wären wir alle verurteilt. Für die, die in Christus Jesus sind. Das Gegenteil vom Sündersein ist hier also nicht fehlerlos sein, sondern heißt hier einfach befreit von der Herrschaft der Sünde und unter der Gnade leben. Pass mal auf. Die einen leben unter der Herrschaft der Sünde und des Todes und die anderen leben unter der Herrschaft der Gnade. Und Gnade bedeutet, dass ich all das als Geschenk von Gott durch Gottes Erbarmen empfangen darf. Nun, Gottes Gnade ist nicht nur eine einmalige Zuwendung, dass er mir die Sünden vergibt, sondern ist eine ständige Erneuerung. Wir sind durch Jesus in der Beziehung zu Gott geheilt. Und Gott verurteilt uns nicht mehr, wenn Jesus Christus in meinem Herzen lebt, wenn ich durch ihn die Vergebung der Sünden empfangen habe. Gott schaut mich da nämlich durch Jesus an. Welch wohltuende Botschaft für uns, nicht? Geht's dir auch so, dass dich manchmal dein Gewissen, die Bibel sagt, dein Herz verurteilt? Gott ist größer als dein Herz, sagt Johannes. Und er sieht, dass Jesus in dir wohnt. Er sieht, dass du Vergebung empfangen hast und es gibt keine Verurteilung mehr. Mag dich dein Herz noch so sehr verurteilen. Darauf können wir uns als Christen verlassen. Wie wunderschön. Und so viel mehr wir das begreifen, so viel mehr werden wir motiviert werden, unser Leben ganz dem Wort Gottes zu unterordnen. Sowohl im Denken und im Handeln Jesus Christus ähnlicher zu werden. Jesus wird dann immer mehr unser Leben prägen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, die Herrschaft der Gnade im neuen Leben. Lese die Verse 18 bis 21. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis, zur Verurteilung kam, so auch durch einer Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen als Sünder eingesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte eingesetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Paulus begründet hier in diesen Versen noch einmal, was er vorher schon gesagt hat, und zieht die Schlussfolgerungen. In Vers 19 sagt er, dass durch die Sünde Adams, den Ungehorsam, hier betont er den Ungehorsam und den Gehorsam Christi, die vielen als Sünder eingesetzt worden sind, durch den Ungehorsam Adams und durch den Gehorsam Christi, die vielen als Gerechte eingesetzt worden. Gut, warum die vielen? Wer ist ausgeschlossen? Im ersten Fall ist niemand ausgeschlossen, der durch die Zeugung Nachkomme Adams ist. Die vielen bezieht sich hier, das heißt Paulus ganz klar, auf alle Menschen, die durch die Zeugung Nachkommen Adams sind. Alle Menschen sind durch Adam als Sünder eingesetzt worden. Und seitdem sind wir von Natur aus Sünder. Und der zweite Mal, wenn Paulus sagt, die vielen sind als Gerechte eingesetzt, dann bezieht er sich damit auf alle, die dieses Heil in Jesus Christus durch den Glauben angenommen haben und damit durch die Wiedergeburt, die Neuzeugung, könnten wir sagen,
Gottes geworden sind. Warum sind wir nicht mehr Sünder, sondern Gerechte? Wenn Paulus sagt, dass wir nicht mehr Sünder sind, so schon Römer 5, 8, da meint er nicht, dass wir fehlerlos leben. Das wäre ja schön, ne? Wünschten wir uns manchmal. Aber es ist leider nicht so. Sondern dann meint er, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sündigen nicht mehr aus Gewohnheit, können wir auch sagen. Und wenn er nun sagt, dass wir Gerechte sind, dann heißt es eben nicht, dass wir absolut nur vollkommen die Gerechtigkeit leben, sondern dass Gott uns in Christus Jesus als Gerechte darstellt, sozusagen als vollkommen, weil wir in Christus Jesus vollkommen sind, weil er vollkommen ist in uns. Wir sind Vollkommene, wir sind keine Sünder mehr, wir sind Gerechte, wir sind Heilige, gottgeweihte Menschen. Jesus wohnt ja in uns, nicht? Und das heißt dann auch, dass er sein Wesen immer mehr in uns und durch uns prägen will. Paulus sagt ja im Galaterbrief, ich leide Geburtswehen vor euch, damit die Gestalt Christi in euch gewinne, dass ihr in die Gestalt Christi umgewandelt werdet. Das ist das eigentliche Ziel. Und Paulus sagt nun etwas ganz Ermutigendes, kann man sagen, wo die Sünde zunimmt durch die Erkenntnis, nicht gemeint, dass wir nun als Christen viel sündigen sollen, damit Gottes Gnade umso größer wäre, das werden wir auch das nächste Mal hören. Wo die Sünde durch die Erkenntnis aufgrund vom Gesetz, weil wir die Bibel lesen, erkennen, dass wir sündigen, wo diese Erkenntnis wächst, da ist Gottes Gnade umso größer. Eine Botschaft, die wir der Welt verkündigen sollten und sollen. Wie viele Menschen verurteilen sich selbst, weil sie erkannt haben, dass sie so schlecht sind. Aber das ist die Botschaft, die wir heute verkündigen. Es gibt keine Verurteilung für dich, mag die Sünde noch zu groß sein. Jesus hat genau das auf sich genommen. Wir dürfen die Sünde zum Kreuz bringen. Da gibt's viel Vergebung. Überreich, sagt Paulus. Es fließt über die Vergebung, die Gnade. Immer verbunden mit der Vergebung. Und so lasst uns nach dem Motto leben, wie Paulus uns das sagt in Galater 2, 20, 21. Nicht mehr lebe ich, mein Ego, im Griechischen Ego, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, und das schließt die schwache Existenz im Leib mit ein, was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben. Im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verachte die Gnade Gottes nicht, denn wenn die Gerechtigkeit durch die Werke des Gesetzes kommt, das gebe ich mit eigenen Worten jetzt wieder, wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus umsonst gestorben. Wenn wir uns also selbst die ewige Seligkeit verdienen könnte, hätte Jesus nicht sterben müssen. Aber nun lebt Christus in mir und ich lebe im Vertrauen auf seine Gnade. Ich fasse ganz kurz zusammen. Adam ist wie eine Tür, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Bibel sagt, weil wir schwach sind, ohne Christus können wir nicht anders als unter dieser Herrschaft der Sünde leben. Aber Gott sei Dank durch Jesus. Jesus hat die Sünde besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden, er lebt. Und jeder, der durch den Glauben an Jesus neues, ewiges, göttliches Leben empfangen hat, wird auch zum ewigen Leben in die ewige Gegenwart von Gott auferstehen. Wir sind rechtfertigt durch Jesus. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn wir im Glauben die Vergebung angenommen haben. Und wir haben das neue göttliche Leben empfangen, das jetzt schon in uns wirkt, weil Jesus unser Leben ist, das uns verändert. Und diese Botschaft dürfen wir ausleben, dürfen wir verkündigen, so dass dieser Gemeindesaal hier bald voll wird, nicht voller Menschen, die dankbar sind, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Dass auch sie sich nicht mehr verurteilen müssen, dass auch sie Vergebung der Sünden empfangen haben und ein neues Leben. Römer 8,1, so gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Lasst uns beten. O Jesus, wie wunderbar, dass du gerade für mich auch gestorben bist. Dein Leben auch gerade für mich in den Tod gegeben hast. Und wie wunderbar ist diese Gewissheit, dass du auferstanden bist. Ja, und du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr Jesus, wir leben jetzt schon unter deiner Gnade. Schenke uns Kraft, dass wir das immer mehr begreifen, dass diese Gnade unser Leben immer mehr prägt und verändert, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir diese Botschaft auch anderen weitergeben können. Schenke du uns diese Kraft und diese Gnade. Im Namen Jesu Christi. Amen.